Es grüßt Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung, Ihre Andrea Marti. Gott ist für uns unsichtbar. Er lebt im unzugänglichen Licht, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Und doch hat Gott sich gezeigt und offenbart in der Menschwerdung seines Sohnes Jesus Christus. Durch ihn ist uns der Zugang zu diesem Licht geschenkt worden. Er ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Wenn es aber wahr ist, dass Gott den Menschen in allem gleich geworden ist, außer der Sünde, wenn er unter uns gelebt hat, um uns Menschen zu lehren, warum sollte es dann so unmöglich sein, dass diese Person auch Spuren hinterlassen hat, vielleicht sogar Bilder? Über heilige Bilder, die das wahre Antlitz Christi zeigen sollen, ist seit den frühesten Anfängen der Kirche immer wieder berichtet worden. In der heutigen Sendung steht das Muschelseidentuch von Manopello im Mittelpunkt. Bei diesem Tuch könnte es sich, das Ansicht vieler Experten, um das berühmte Schweißtuch der Veronika handeln. Was dafür spricht, hören Sie in diesem Interview mit dem bekannten Buchautor Dr. Markus Vandenhövel. Dr. Markus Vandenhövel ist Vorsitzender Richter am Landgericht. Er beschäftigt sich mit Wirtschaftskriminalität und seit einiger Zeit mit heiligen Tüchern, so wie zum Beispiel dem Turiner Grabtuch und dem Muschelseidentuch von Manopello. Und so möchte ich Sie, Herr Dr. Markus Vandenhövel, bei Radio Gloria ganz herzlich begrüßen.
Ich grüße Sie auch ganz herzlich und bedanke mich für die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
Herr Dr. Vandenhövel, Sie sind Richter und Sie sind sich gewohnt, objektiv Situationen einzuschätzen. Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie sich überhaupt mit heiligen Tüchern beschäftigt haben?
Das ist in der Tat eine sehr berechtigte Frage. Es ist Zufall oder Fügung, nachdem ich vor etwa 20, 25 Jahren einen Bericht im Spiegel gelesen habe über das Turiner Tuch und überrascht war, dass dieser Artikel sehr objektiv all die letztlich unerklärlichen Eigenschaften des Tuches dargestellt hat, ohne es von vornherein, ich hätte das eher erwartet, von vornherein als ein Kunstwerk von Menschenhand zu bezeichnen, habe ich angefangen, mich für das Turiner Tuch zu interessieren, habe dann auch darüber ein Buch, insbesondere ein Buch gelesen und bin dann Jahre später, 2006, letztlich wieder durch einen Zufall aufmerksam geworden auf das Buch des römischen Journalisten und beim Vatikan akkreditiert, Paul Badde, das Buch Das göttliche Gesicht. Und ich dachte, jetzt gibt es noch ein göttliches Gesicht oder noch ein Tuch, habe mir das Buch gekauft, war skeptisch, neugierig, muss ich zugeben, habe das dann aber verschlungen, wie einen Dan Brown-Krimi an einem Tag durch. Und dann war für mich klar, das war Anfang 2006, da war dieses Muschelseidentuch von Manopello eigentlich vollkommen unbekannt, jedenfalls in der Allgemeinheit. Und da war für mich klar, ich muss in dieses kleine Örtchen hinfahren. Ich wusste gar nicht, wo Manopello liegt. Also ich hatte den Namen noch nie vorher gehört. Ich hätte es auf keiner Landkarte finden können. Aber für mich war klar, da muss ich hin. Ich möchte mir selber ein Bild von diesem Tuch machen, um festzustellen, ob das jetzt wirklich eine spannende Krimi-Geschichte ist oder tatsächlich der Realität entspricht. Und so war ich dann nur wenige Wochen, nachdem ich das Buch gelesen hatte, am 1. Mai 2006, noch 4 Monate vor dem legendären Papstbesuch in Manopello, und habe dort das Schleiertuch zum ersten Mal gesehen.
Was kann man auf diesem Tuch sehen?
Es ist ein hauchdünner Stoff, vermutlich Muschelseide. Es gibt auch andere Stimmen, die von einem feinen Leinenstoff sprechen. Lassen wir mal die Stofffrage momentan offen. Aber es ist ein hauchdünner Stoff jedenfalls, 17 mal 24 Zentimeter groß. Also der Stoff würde in eine halbe Nussschale passen. So dünn und so fein ist dieser Stoff. Und wenn man sich von Weitem diesem Tuch nähert, es ist in der Kirche, in der Kapuzinerkirche in Manopello dauerhaft ausgestellt. Man betritt die Kirche und sieht zunächst nichts. Ein völlig weiß, blass schimmernden Schleier, komplett transparent. Und man würde überhaupt nicht die Idee haben, wenn man sich diesem Tuch nähert, dass dann aus diesem blass, weißlich schimmernden Etwas plötzlich sich ein Gesicht ganz klar konturiert. Und das war auch eine der Dinge, die ich wirklich vor Ort selber feststellen wollte, weil ich das in dem gerade dargestellten Buch von Paul Badde gelesen hatte. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass aus dem Nichts sozusagen ein klar konturiertes Gesicht entsteht. Aber es ist tatsächlich so. Ich werde diesen ersten Augenblick, als ich am späten Nachmittag die Kirche betreten habe und eben zunächst diese vollkommene Transparenz gesehen habe, nicht vergessen. Und dann habe ich mich dem Tuch genähert. Man kann hinter dem Altar jeweils zwei Treppen besteigen und dann steht man wenige Zentimeter, natürlich in einem Schrein sicher verwahrt, wenige Zentimeter vor diesem Tuch und dann erkennt man den Bronzeschimmer, dieses klar konturierte Christusgesicht. Bis in jedes Detail genau, also viel klarer, als man es auf dem Thuringer Tuch erkennen kann. Man weiß aber heute durch moderne Technik, dass dieses Gesicht kongruent zu dem Thuringer Gesicht ist. Das ist das Interessante, bis hin zu kleinsten Verletzungsspuren, die man auf dem Thuringer Tuch mit dem bloßen Auge überhaupt nicht erkennen kann. Also ein klar konturiertes Christusgesicht, welches man erkennt und welches je nach Beleuchtung, je nach Lichteinfall, je nach eigenem Winkel, vor dem man sich vor dem Bild nähert, immer wieder verändert. Das ist ein extrem lebendiges, sprechendes Gesicht, wie es kein zweites vergleichbares Objekt auf diesem Erdball gibt.
Heißt es, dass das Gesicht Originalgröße auf diesem Tuch abgleicht?
Ja, genau. Es ist ein Gesicht in Originalgröße und es entspricht 1:1 dem Gesicht auf dem Thuringer Tuch.
Das Tuch ist aus Muschelseide. Was ist das für ein Material?
Also es ist vermutlich aus Muschelseide. Die Experten streiten darüber. Deswegen will ich diese Frage bewusst offen lassen. Aber ich glaube auch, dass viel für Muschelseide spricht. Das ist der feinste Stoff der Antike, nämlich die Muscheln des Mittelmeeres, Pinacnabilis, die größten Muscheln überhaupt, die spinnen ihre Fäden, um sich damit auf dem Meeresboden zu halten. Und es gibt heute noch eine Tiefseetaucherin, die eben untertaucht, um genau diese Fäden zu gewinnen. Und aus diesen feinsten Fäden wird dann das kostbare Schleiergewebe gefertigt. Der kostbarste Stoff der Antike, heute in der Produktion viel zu teuer. Die besonderen Eigenschaften, dass es eben diesen Bronzeschimmer hat und dass es bei Lichteinfall dann diesen Goldschimmer bekommt, sprechen aus meiner Sicht sehr stark dafür, dass es tatsächlich Muschelseide ist. Ich will aber nicht verschweigen, dass es auch andere Theorien gibt, die dann feinsinnig über Farbbrechung hinaus meinen, es sei ein anderer feiner Stoff. Für mich ist die Stofffrage letztlich nicht entscheidend. Ich halte es für plausibel, dass es Muschelseide ist, aber insoweit würde ich jetzt keine wissenschaftliche, hundertprozentige Prognose abgeben.
Das Tuch kann man nicht bemalen, aber trotzdem erkennt man ein Gesicht. Wie kommt es dazu?
Ja, das ist auch wieder ein Phänomen, ähnlich wie in Turin. Wir können das naturwissenschaftlich nicht erklären. Man hat dieses klar erkennbare Gesicht, man hat dieses Tuch ja zerstörungsfrei mit vielfältigen Untersuchungsmethoden genau unter die Lupe genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, im UV-Licht, im Infrarotlicht, mit hochauflöslichen Scannern. Und man hat keine Farbe festgestellt, keinen Farbverlauf festgestellt. Also man weiß nicht, wie dieses Gesicht tatsächlich entstanden ist. Es gibt auch da natürlich immer wieder einige Gegenthesen. Ich habe selber mit einem Kritiker vor dem Volto Santo, dem heiligen Gesicht in Mangopello, gestanden, mit Paul Badde zusammen. Und dann haben wir ihm gesagt, wenn das völlig klar ist aus deiner Sicht, wie dieses Tuch zustande kommt, dann reproduziere es doch. Da ist bis heute nichts gekommen. Es lässt sich nicht reproduzieren. Weder mit Tinte noch mit Farbe und mit all diesen Eigenschaften, ähnlich wie in Turin, lässt es sich nicht reproduzieren. Es ist für uns unerklärlich. Es bleibt in einem spekulativen Bereich, wie dieses Gesicht auf das Tuch gekommen ist.
Welcher Erklärungsansatz für diese Entstehung dieses Bildes gibt es?
Aus meiner Sicht gibt es nur die übernatürliche, dass dieses Gesicht entstanden ist als Schweißtuch, als Gesichtstuch im Grab Christi im Moment der Auferstehung. Denn anders als Turin zeigt der Mangopello-Schleier ein lebendiges Gesicht, ein lebendes Gesicht. manche sagen, mit dem ersten Atemzug der Auferstehung. Und es ist eben anders als Turin, hat es eben reparierte Wunden. Die Wunden sind noch da, man kann sie genau sehen, im Detail, aber sie sind repariert. Ja, es sieht alles frisch aus, frisch durchblutet. Es ist ein Gesicht der Auferstehung. Das ist ja auch das besonders Faszinierende an diesem Tuch. Und deswegen muss man heutzutage eine Gesamtbetrachtung anstellen. Man hat lange Zeit nur Turin gesehen. Das ist genauso falsch, als wenn man nur Mangopello sehen würde. Beide Tücher zusammen bilden die Einheit und zeigen die Geschichte der Passion und der Auferstehung Christi.
Beide Tücher weisen auf die Auferstehung, wie Sie das geschildert haben, hin. Und dies ist ja ein Hinweis auf das Johannesevangelium. Können Sie kurz darauf eingehen, Herr Dr. van den Hövel?
Ja, im Johannesevangelium gibt es ja in der Tat den Hinweis auf beide Tücher, die Leinenbinden, das Grabtuch und das Schweißtuch. Und das heißt eben in der Darstellung des Geschehens am Ostersonntag, dass Petrus und Johannes zum Grab gehen, dann zunächst nicht hineingehen, Petrus geht dann hinein, dann folgt auch Johannes und dann er sah die Leinenbinden und das Schweißtuch an einer besonderen Stelle. Und dann gibt es einen ganz interessanten Satz, da heißt es anschließend, er sah und glaubte. Und das muss man sich eigentlich fragen, warum thematisiert Johannes an so prominenter Stelle der Darstellung des Auferstehungsgeschehens, also der wichtigsten Botschaft des Christentums, die Auferstehung. Warum werden diese Tücher derart prominent beschrieben? Wären sie nur Grabbeilagen, hätten sie keine besondere Bedeutung. Dann wäre es eben ein Leichentuch, in das eben der Leichnam eingewickelt wird nach der jüdischen Begräbnistradition und man hätte das Schweißtuch, welches man dann dem toten Menschen aufs Gesicht legt, eine Frage der Ehre und des Respektes, hat man übrigens bei Johannes Paul II. Im Jahr 2005 auch wieder so gemacht. Ja, da hat man diese Tradition wieder begründet, nämlich auf das Gesicht ein Schweißtuch zu legen. So, warum hat Johannes diese Tücher so intensiv dargestellt, wenn sie nicht eine besondere Bedeutung hätten? Intensiver konnte Johannes das Geschehen nicht darstellen, weil aufgrund der Reinheitsgebote der Juden alles das, was mit dem Grab, mit dem Tod in Berührung ist, unrein ist und damit im Grunde zu tabuisieren ist. Damit kommt man nicht in Berührung. Also musste dieser Text sozusagen zwar immer wieder auf die Tücher hinweisen, aber letztlich in einer gewissen verschleierten Form. Und der besondere Ausdruck kommt aus meiner Sicht jedenfalls insbesondere zum Tragen bei dem Satz, er ging hinein und er sah und glaubte. Ein Satz, der eigentlich, den ich in vielen Ostersonntagspredigten vermisst habe. Was heißt das denn, er sah und glaubte? Eigentlich gab es ja gar nichts zu sehen, was den Glauben begründen könnte. Das Grab war menschenleer. Also die erste Vermutung war ja genau wie bei Maria Magdalena. Man hat den Herrn aus dem Grab genommen, man hat ihn gestohlen oder wie auch immer. Da gab es nichts zu glauben. Den Glauben begründet haben können nur die Tücher, denn nur die waren zu sehen. Er sah und glaubte. In den Predigten hat man häufig gesagt, ja, er sah und glaubte, das ist jetzt der Auferstehungsglaube. Nein, das ist er nicht, wie der nächste Satz bei Johannes ja verdeutlicht, denn sie wussten noch nicht, dass er von den Toten auferstehen würde. So. Und deswegen ist aus meiner Sicht hier ein ganz klarer Bezug zu dem Sehen, was kann man sehen, es sind nur die Tücher, die man sehen kann, und dem Glauben. Wenige Zahlen später kommt diese wunderbare Thomas-Geschichte. Der musste auch sehen, der musste die Wunden sehen und dann konnte er glauben. Auch hier immer der Zusammenhang zwischen Sehen, ja zwischen selber erfahren, verifizieren und dann ist das Ganze glaubensbegründend. Und das scheint mir, wenn man heute mit dem heutigen Verständnis der Tücher die Botschaft von Johannes zu sagen. Richtet den Blick auf diese Tücher, sie kann man sehen und sie begründen den Glauben.
Mhm. Zeigen diese zwei Tücher dieselben Gesichter auf?
Die Gesichter sind kongruent bis in jedes Verletzungsdetail hinein. Es gibt einige Unterschiede. Das ist das lebendige Gesicht im Mangopello-Schleier, der leicht geöffnete Mund. Es ist die markante, die berühmte 3 auf der Stirn, die man auf dem Turiner Tuch sieht, oder das Epsilon, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Die ist auf dem Mangopego-Schreier nicht vorhanden. Aber ansonsten können Sie die Tücher mit dem PC übereinander legen, in der sogenannten Sopra-Position. Und Sie bekommen bis hin zu kleinsten Ausstülpungen im Augenlidbereich, sehen Sie die Übereinstimmung. Bis hin auch zu den Wunden. Aber ich sage es noch einmal, auf dem Mangopego-Schreier sind das alles frisch reparierte Wunden, geheilte Wunden. Aber die Wundmerkmale als solche, inklusive der Nasenverletzung, sind alle noch vorhanden.
Sind die Augen geöffnet bei beiden Gesichtern?
Das ist sehr streitig. Also auf dem Mangopego-Schreier definitiv ja. Ja, dort schaut eben ein lebendiges Gesicht mit offenen Augen jemand an. Bei Turing vertritt man die Auffassung, die Augen seien geschlossen. Aber es gibt auch sehr ernste Stimmen, die sagen, die Augen sind offen. Ich bin da nicht so ganz sicher, weil man natürlich aufgrund der extrem fotografischen Vergrößerung da verschiedene Dinge hineininterpretieren kann. Auf dem Turiner Tuch hat es vermutlich Münzabdrücke auf den Augen gegeben. Ich bin da nicht so sicher, ob die Augen wirklich geschlossen sind oder auch offen sind. Also es werden dort beide Dinge vertreten. Bei dem Mangopego-Schreier ist es eindeutig, kann man sich davon überzeugen, muss man sich nur ansehen. Dort sieht man Christus mit geöffneten Augen. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Er schenkt mir seinen Tag,
Wir sind zurück in der Sendung mit Dr. Markus Vandenhövel. Er ist Spezialist für heilige Tücher und er hat uns einen guten Einblick in das Muschelseidentuch in Manopello vor der Musikpause ermöglicht. Und nun freuen wir uns auf seine weiteren Ausführungen. Herr Dr. Vandenhövel, kirchengeschichtlich spricht man immer wieder vom Schweißtuch von der Veronika. Ist das dasselbe?
Ja, das ist in der Tat eine ganz interessante Legende, denn die Veronika, die man ja im Kreuzweg in der sechsten Station überall sieht, ist jedenfalls biblisch nicht überliefert. Und damit gibt es auch eine große Diskussion, ob es die Veronika überhaupt gegeben hat oder nicht. Aber es spricht eben sehr viel dafür, diese Begrifflichkeit des Veronika-Tuches ist erst etwa im 12. Jahrhundert entstanden und es dürfte sich sozusagen um die sprachliche Veränderung des Begriffes Vera Ikon, des wahren Gesichtes, handeln. Und aus dem Vera Ikon ist im Laufe der Zeit dann die Veronika geworden. Es gibt auch eine Stelle, da heißt es das Tuch, welches Veronika genannt wird, also im Sinne von Vera Ikon, das wahre Gesicht, die wahre Ikone. Darauf deutet es hin, sodass man dieses Tuch mit der Person Veronika nicht in Einklang bringen kann. Aber auch das ist nicht völlig umstreitend. Es gibt auch andere Stimmen. Aber wenn man die historischen Spuren vergleicht, dann spricht sehr viel dafür, dass man es hier mit dem Vera-Ikon oder der Vera-Ikona, dem wahren Gesicht zu tun hat. Und daraus ist die Veronika dann geworden. Denn man muss ja irgendwie auch das Ganze transparent machen mit den zur damaligen Zeit zur Verfügung stehenden medialen Möglichkeiten. Und dann war möglicherweise eine Veronika-Legende viel griffiger, weil sie nämlich den Blick aus dem Grab gerichtet hat. Denn alles das, was ja im Grab war, ich habe es gerade gesagt, Stichwort Reinheitsgebot, ist hochproblematisch, dass es durchaus plausibel ist, dass man dieses Geschehen, ja, letztlich das Wunder dieses Christusbildes, aber bewusst etwas vorverlegt hat und aus der Vera Ikona eine Veronika-Legende gemacht hat.
Wie haben sich nun diese Tücher in der Kunst niedergeschlagen?
Auch das ist sehr interessant zu sehen. Die gesamte christliche Kunst hat ja eigentlich immer ein klar definiertes Christusgesicht. Wenn man sich Christusgesichter oder Christusbilder ansieht, Christus erkennt man immer sofort. Es ist eigentlich immer das relativ identische Gesicht. Und das Vorbild ist das Volto Santo von Manopello, das kann man sehen. Alle Christusgesichter gleichen sich letztlich zum Teil sogar extrem in den Proportionen, erstaunlicherweise. Also man merkt, wie die Künstler auch dieses wahre Gesicht Christi noch vor Augen hatten. Das ist wirklich ganz erstaunlich zu sehen, bis irgendwann dieses Tuch, welches in Rom aufbewahrt war und dann vermutlich 1527 verschwand, und dann langsam aus dem Bewusstsein auch der Menschen verschwand. In der Zeit danach ändern sich Christusdarstellungen. Bis dahin, als diese Vera Ikona, das wahre Gesicht, bekannt war, gibt es ganz viele, also oder eigentlich sind alle Christusdarstellungen basieren genau auf diesem Gesicht. Deswegen sind Christusbilder immer sofort zu erkennen. Man würde vielleicht nicht unbedingt die Apostel erkennen, mehr oder minder, aber Christus erkennt man immer. Da gibt es ein klares Vorbild. Und das ist die Vera Ikona, das wahre Gesicht von Manopello.
Am Passionssonntag wird ein Tuch im Vatikan jeweils gezeigt. Ist das dasselbe?
Ja, das ist, nein, das ist nicht dasselbe. Das ist die Kopie davon. Der Vatikan hat inzwischen aufgehört, offiziell es als das Schweißtuch zu bezeichnen. Früher hat man das eben als das Schweißtuch dargestellt. Es ist eine Kopie. Auf dem Tuch ist nichts mehr zu sehen. Der Journalist Paul Bade hatte einmal die Gelegenheit, dieses Tuch selber zu sehen, im Übrigen auch zu vermessen. Das wird auch in den alten Veronika-Rahmen gar nicht reinpassen. Aber es ist eben die Tradition der Kirche und die Tradition hat jedenfalls das Gute, dass sie die Erinnerung an dieses Tuch immer aufrechterhalten hat. Aber auch heute, auch wenn man jetzt Führung durch den Petersdom nimmt, oder Führung durch den Petersdom wahrnimmt, dann wird nicht mehr ernsthaft gesagt, dass dort das Schweißtuch gezeigt wird. Es wird auf die Legende verwiesen. Also auch da hat es ein deutliches Umdenken gegeben. Und deswegen ist das ein Akt der Tradition, der die Erinnerung hochhält. Das ist auch gut so. Aber es ist kein authentisches Tuch mit einem authentischen Christusgesicht. Es sind nur ein paar Flecken dort drauf zu sehen, mehr nicht.
Wie ist denn das Tuch nach Manupelo gekommen?
Ja, im Einzelnen nicht 100% geklärt, aber doch im Wesentlichen, sagen wir mal, rekonstruierbar. Also seit dem Jahr 705 oder 707 ist es nach der Überlieferung in Rom gewesen. Es gab dann einen eigenen Veronika-Altar sogar für das Tuch. Dann hat es Prozessionen gegeben ab dem Jahr 1208 in Rom. Das Tuch wurde immer verehrt. Pilger sind damals nach Rom gekommen, um zu dem Schweißtuch zu pilgern. Das weiß man heute eigentlich gar nicht mehr, hat man in alten Schriften aber entdeckt. Diese Tradition der Prozession lebt jetzt inzwischen wieder auf. Und dann gab es den Sacco di Roma, den großen Aufstand und die große Plünderung. Und in diesem Dunstkreis 1527 ist dieses Tuch verschwunden. Über die Engelsburg zu Kontakten, die man nach Mangopello hatte. Und dort taucht es dann auf. Dort gibt es dann auch, ja, inzwischen jetzt mehr oder minder gesicherte Schriften, die dann sagen, ein Engel habe das Tuch gebracht, und dann ist es übergeben worden und dann letztlich bei den Kapuzinern gelandet. Seit jedenfalls 500 Jahren ist das Tuch in Mangopello und seit dem Jahr 1923 wird es in Mangopello ausgestellt und ist dort für jeden zu sehen.
Was noch spannend ist, finde ich, dass man das Gesicht auf beiden Seiten sieht.
Ja, man sieht es auf beiden Seiten. Aber das Interessante ist, und da kommen wir vielleicht jetzt noch in auch viele weitere völlig unerklärliche Dinge hinein, keine Seite kann als Vorder- oder Rückseite definiert werden. Also würde man zum Beispiel ein Bild malen mit Wasserfarben oder wie auch immer, was ja auch manche heute noch vertreten, dann könnte man immer eine Seite als Vorderseite und die andere als Rückseite definieren. Das kann man bei diesem Schleier nicht. Es gibt in dem Sinne keine Vorder- und keine Rückseite. Es gibt zudem kleinste Unterschiede, zum Beispiel im Bereich des Haarbüschels an der Stirn, in denen das Tuch eben nicht 100% deckungsgleich ist. Niemand kann erklären, woran das liegt. Genauso wenig kann man erklären, warum dieses Gesicht, welches man so klar konturiert erkennen kann, sich je nach Beleuchtungswinkel strukturell verändert. Also nicht nur in der Hell-Dunkel-Bewertung, strukturell. Das bedeutet, die Mundstellung, insbesondere die Mundstellung, aber auch die Augen, aber insbesondere die Mundstellung verändert sich. Mal ist der Mund geschlossen und dann plötzlich ist er geöffnet und man sieht auch sehr gut Zähne und so weiter. Ich kenne kein anderes Gemälde auf dieser Erde, welches sich je nach Beleuchtungswinkel strukturell verändert. Das mag sich in der Helligkeit verändern, aber strukturell verändert sich allenfalls eine Holographie, also ein Mehrschichtenbild, welches der Mangopello-Schleier aber nicht ist. Ja, schon weil es vor 500 Jahren, selbst wenn es erst da entstanden wäre, diese Technik noch gar nicht gab. Also diese strukturelle Veränderung ist wirklich vollkommen einzigartig und die ist von mehreren Wissenschaftlern bestätigt worden, indem man nämlich im Kreis um den Schleier herum verschiedene Lampen aufgestellt hat und dann jeweils im Grad von 15 Grad Winkel versetzt Fotos gemacht hat. Und dann sieht man diese strukturelle Veränderung. Die kann auch jeder Besucher sehen. Man muss sie im Grunde nur in unterschiedlichen Winkeln vor diesem Tuch positionieren. Vollkommen unerklärlich. Dann hat man ähnlich wie in Turin, auch da sieht man Gemeinsamkeiten, hat man darüber hinaus dann eine dreidimensionale Berechnung dieses Schleiers vorgenommen. Mangopello besitzt weniger gute dreidimensionale Eigenschaften als das Grabtuch von Turin. Aber man stellt fest, dass in der dreidimensionalen Berechnung plötzlich die Höhen und die Tiefen des Gesichtes sich vertauschen. Das heißt also, man sieht, dass die Augenbrauen sozusagen nicht mehr auf dem Gesicht auffliegen, sondern im Gesicht verschwinden, genauso die Barthaare. Also völlig unerklärlich. Macht man jetzt die Farbumkehrung, die Farbvertauschung, ähnlich wie in Turin, wenn es ein Negativabdruck ist, dann stimmen plötzlich die Proportionen wieder. Auch das ist völlig unerklärlich. Dann hat man festgestellt, dass die Wunden, die Blutspuren, die roten Spuren, die man auf dem Mangopello-Schleier sieht, die sitzen in diesem hauchdünnen Schleier tiefer. Die waren zunächst da. Denn bei direkter Beleuchtung sehe ich die gar nicht mehr oder nur noch ganz schwach. Nur wenn ich von der Seite die Beleuchtung habe, dann sehe ich diese Wunden. Auch da waren also diese roten Stellen offensichtlich eher da als das übrige Gesicht. Auch hier die Frage, die ich ja schon in Ihrer anderen Sendung bei Turin gestellt habe: Wie kann denn ein potenzieller Maler oder Fälscher derart anatomisch genau fälschen und erst von den Wunden ausgehen und dann das Gesicht oder den Körper drumherum malen, also Gesicht im Mangopello-Körper. Das sind alles Dinge, die man überhaupt nicht wissenschaftlich, naturwissenschaftlich erklären kann und die alle darauf hindeuten, dass wir es hier mit einer anderen Dimension, die über die Naturwissenschaft hinausgeht, zu tun haben. Genauso wie mit dem Phänomen, dass eben das Gesicht auf beiden Seiten nicht hundertprozentig kongruent ist.
Ist es eine kirchliche Anerkennung, dass Papst Benedikt XVI. Manubello besucht hat?
Der Besuch war ja legendär, 1. September 2006. Ausdrücklich hat Papst Benedikt damals das Tuch nicht anerkannt. Aber auch da muss man natürlich die Sprache der Kirche verstehen. Dass überhaupt der Papst gegen alle Widerstände, die es damals gab in der Kurie, die haben ihn alle für verrückt gehalten, dass seine erste frei gewählte Reise zu Beginn seines Pontifikats ihn nach Manubello geführt hat, zu diesem Schweißtuch, das er davor gekniet hat, das ist natürlich ein ganz starkes Zeichen. Es hätte ja sonst überhaupt keinen Grund gegeben, dieses kleine Kirchlein aufzusuchen, welches ganz nett ist, aber natürlich ohne diesen Manubello-Freier völlig unbedeutend wäre, wenn man ehrlich ist, wenn man natürlich nicht hier eine besondere Wertschätzung, eine besondere Anerkennung zum Ausdruck bringen würde. Inzwischen ist aber auch der Widerstand in Rom, wenn ich mal das so sagen darf, im Grunde zusammengebrochen. Also inzwischen sind ganz viele Benedikt gefolgt, viele Bischöfe, viele Kardinäle waren da. Erzbischof Genswein, der immer noch der Hauschef des Vatikans ist, hat inzwischen mehrfach mit dem Volto Santo den Segen erteilt, hat in einer bewegenden Predigt in diesem Jahr noch eben von dem authentischen Tuch aus dem Grab Christi gesprochen, also das als offizielles Sprachorgan sozusagen des Vatikan. Das wäre im Jahr 2006, als Benedikt da war, noch völlig undenkbar gewesen, sodass also aus diesen höchsten Kirchenkreisen inzwischen man aus meiner Sicht ganz klar von einer Anerkennung ausgehen kann, denn sonst würde sich Bischof Genswein sicherlich nicht so deutlich positioniert haben, wie er es getan hat. Da war man 2006 noch deutlich zurückhaltender, aber inzwischen, das ärgert auch manche Kritiker, muss man sagen, hat die Kirche hier Gott sei Dank wirklich Farbe bekannt und sich zu diesem Schleier als dem authentischen Schweißtuch aus dem Grab Christi bekannt.
Welche Bedeutung, denken Sie, haben diese Bilder in der heutigen Zeit noch?
Sie sind für uns ganz wichtig, denn gerade in der heutigen Zeit ist die Kirche in einer großen Krise, in einer Glaubenskrise. Der moderne Mensch, der denkt ausschließlich in naturwissenschaftlichen Kategorien und hat eben Schwierigkeiten anzuerkennen, dass es andere Dimensionen geben kann, nennen wir es Metaphysik, wie auch immer, jedenfalls Bereiche, die über die Naturwissenschaft hinausreichen. Und da tut man sich mit dem Glauben sehr schwer. Das ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Wie kann man glauben, dass eine tote Person plötzlich diesen Tod überwinden kann? Das ist naturwissenschaftlich ja auch im Grunde gar nicht nachzuvollziehen. So. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Glaube eben gestärkt wird beziehungsweise verifiziert wird durch diese Bilddokumente. Das sind Zeugen oder Zeugnisse, Bildzeugnisse der Passion und der Auferstehung Christi. Und die damit auch dem denkenden Menschen von heute klar machen, das, was dort in der Schrift steht, ist eben nicht nur eine beispielhafte Geschichte, eine Metapher oder eine Allegorie dafür, dass es vielleicht irgendwie mental weitergehen könnte mit uns, sondern es ist ein klar reales Geschehen gewesen, die Passion Christi, die Kreuzigung, der Tod, aber genauso auch die Auferstehung. Und davon kann man sich dort ein Bild machen und deswegen ist es sehr glaubensstärkend und ich habe inzwischen sehr viele Vorträge halten dürfen, mit vielen Menschen gesprochen, die anfänglich überhaupt keinen Zugang zu diesem Tuch hatten. Und jedenfalls sehr, sehr viele Menschen hat es extrem angesprochen und hat glaubensstärkend und zum großen Teil sogar glaubensbegründend gewirkt. Also für uns in der heutigen Zeit, für den modernen Menschen ganz wichtig. Und ich glaube, es ist deswegen auch gerade jetzt in die heutige Zeit, wo wir mit naturwissenschaftlichen Mitteln diese Bilder nicht erklären können, aber wir können die Grenzen erkennen. Das ist ja schon etwas, nämlich zu erkennen, es geht darüber hinaus. Es gibt eine andere Dimension. Da ist das gerade in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Glaubenszeichen, ein Glaubensbeweis, ein Glaubenszeugnis für diese Auferstehung, die in der Stunde Null der Christenheit im Grab Christi stattgefunden hat.
Was fühlt man oder was geht in einem vor, wenn man vor diesem Tuch steht?
Ich glaube, es gibt niemanden, der sich von diesem Tuch nicht berühren lässt. Man wird wahrscheinlich in dem Moment, in dem man davor steht, gar nicht all diese Facetten jetzt im Kopf haben. aber man lässt sich einfach ansprechen von diesem unglaublich sprechenden Gesicht, was anfangs aufgrund auch der Verletzungen sich vielleicht gar nicht in der ersten Sekunde sofort erschließt. Aber bei längerer Betrachtung wird es, so hat es Paul Bader einmal wunderbar formuliert, wird dieses Gesicht mit den Wunden zum schönsten Gesicht, was man jemals gesehen hat. Ein Gesicht, das uns Hoffnung gibt, eine Perspektive gibt, das uns ansieht, das mit uns kommuniziert, in jedem Winkel, in dem man davor steht, immer wieder, welches uns signalisiert, dort ist jemand, der auf uns wartet, auch nach unserem irdischen Tod. Und es ist wirklich die physische Realpräsenz Christi so intensiv wahrzunehmen, wie aus meiner Sicht an keinem anderen Ort, vielleicht in Jerusalem, aber jedenfalls hier in dieser Kirche vor diesem sprechenden Gesicht Christi, ist das wirklich ein unfassbarer Moment in dem Augenblick. Und man kann stundenlang, tagelang davor verbringen. Ich bin jetzt inzwischen, ich glaube, fast 20 Mal im Mangopego gewesen und es lässt mich nicht los, es berührt mich immer wieder. Und viele Menschen teilen diese Erfahrung und sagen auch, wir müssen immer wieder dahin, wir kommen von diesem Gesicht nicht mehr los und wir wollen das auch gar nicht mehr. Denn das ist das authentische Gesicht Christi.
Herr Dr. van der Heuvel, Sie haben ein Buch geschrieben, der Manopelo-Gott. An welche Zielgruppe richten Sie dieses Buch?
Die Zielgruppe dieses Buches sind Menschen, wie ich es selber war, die für sich in Anspruch nehmen, denkend zu sein, kritisch zu sein, aber natürlich auch geöffnet, aber durchaus mit einer Skepsis diesen Wundern zu begegnen. Denn ich war auch skeptisch. Ich wollte mir ja, wie gesagt, ein Bild davon machen, ob ich es mit dem größten Krimi zu tun habe oder mit dem größten Wunder, um das sozusagen zu vereinfachen. So, das war meine Motivation, dann meine Erlebnisse darzustellen, die ich eben hatte, meinen Weg darzustellen, aber auch die Fakten zu präsentieren und aber auch jeden Leser sozusagen mental, gedanklich mit auf die Reise nach Mangopelo zu nehmen. Natürlich auch, um jemand sozusagen zu begeistern, dass man sagt, oh, da muss ich selber hin. Vielleicht haben nicht alle die Möglichkeit, nach Mangopelo zu reisen. Dann kann man es vielleicht auch mit diesem Buch, inzwischen habe ich auch weitere Bücher geschrieben, auch darüber wahrnehmen. Aber jedenfalls wäre es mir wichtig, dass jeder zumindest weiß, dass man dort diese Erfahrung machen kann. Und da muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, was er oder was sie eben damit macht. Aber es gibt natürlich immer noch Menschen, die diesen Schleier und dieses einzigartige Geschenk gar nicht kennen. Und da meine ich, sollten alle, die diesen Schleier kennen, sind berufen, Multiplikatoren zu werden und wirklich diese Botschaft dieses Wunders weiterzugeben.
Herzlichen Dank, Herr Dr. van den Heuvel, für Ihre Gedanken, für Ihre Ausführungen zum Muschelseidentuch in Mangopelo. Und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach reicher Gottessegen und viel Freude bei der weiteren Arbeit mit den heiligen Tüchern. Alles Gute und Gottes Segen.
Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute, Gottes Segen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr nette Gespräch. Danke Ihnen.
Danke Ihnen. Das war die Sendung mit Dr. Markus van den Heuvel über das Muschelseidentuch in Mangopelo. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.